der einzige Weg, eine Sucht zu umgehen, ist ihr nachzugeben. Hier von einem Glas Wein oder von einem Bier reden, wahrscheinlich nicht. Oder ob wir von 5 bis 6 Bier am Abend. Ich weiß, was du meinst, und ich habe auch runtergeguckt und habe gedacht, oh. aber du musst in dem Moment einfach drauf scheißen. Tee, Lennart?
Immer wieder gerne. Aber ist, glaube ich, mal viel zu heiß für mich. Ich lasse ihn mal stehen.
Du mit deinem, wie du nicht müde wirst zu betonen, empfindlichen Zünkchen.
Empfindlichen Zünkchen, ja.
Ja, Leute, Überraschung, würde ich sagen.
Surprise.
Wir haben ja eigentlich, oder vielmehr ich hatte ja gesagt, dass wir bis zum Anfang März nicht mehr aufnehmen können. Mit der kleinen Klammer, dass wir versuchen. Und hier sitzen wir.
Wir haben es versucht.
Ob es jetzt was wird. Was wird? Gucken wir, aber herzlich willkommen im mentalen Nirvana, so als kleine Zwischenstandsfolge sozusagen. Ich glaube, wir haben uns jetzt nicht so richtig was überlegt, so thementechnisch, ne?
Nee,
haben wir auch nicht viel.
Wir hatten ja eigentlich eine Themenliste, aber das war so spontan, dass ich mir das auch überhaupt nicht auf nichts vorbereitet hatte. Also nee. Wir können ja mal über brainstormen, was man so machen könnte.
Ich würd fast sagen, also ich hab ein Thema im Hinterkopf, was mit einem Buch zusammenhängt, das ich gerade gelesen habe, aber so wie ich das auch schon bei dir so entnommen habe und wie es bei mir auch zurzeit der Fall ist, muss ich ehrlich sagen, dass ich gerade gar nicht so viel Zeit habe, mich auch auf irgendwas vorzubereiten, und du, der gerade an seiner Masterarbeit irgendwie zugange ist, das klang ja auch so, als hättest du gerade nicht viel Zeit für irgendwelche Sachen außenrum. Deswegen.
Ich versuche alles gerade auszublenden, weil sonst platzt mein Kopf. Ist gerade ein bisschen viel, aber ich habe es auch gemerkt, so, dass ich probiert habe, irgendwie Gym noch nebenbei zu machen und sowas. Das ist schon Überforderung pur. Also ich glaube, bei mir ist jetzt gerade Gym, wenn ich schaffe, was für mich eigentlich ungewöhnlich ist, weil sonst baue ich es immer irgendwie ein. Aber sonst, ich platze sonst. Das ist halt wirklich sonst zu viel Stress gerade, zu viel darüber nachzudenken. Für mich ist ja auch jetzt gerade der Berufseinstieg ein Thema und sowas. Und da ist halt immer viel, viel Kopfzerbrechen gefordert. Und deswegen, ja, bleibe ich mal lieber weg von irgendwelchen anderen Sachen.
I know that.
Ja, du kennst es auch aus irgendwoher, habe ich gehört, ja.
Genau. Ja, Leute, also deswegen, ich habe es schon mal, aber doppelt hält besser. Herzlich willkommen im mentalen Nirvana diese Woche. Wir nehmen heute mal auf den Sonntag auf. Das sind Peer und der mir charmant gegenüber sitzende Lennart.
Ich weiß nicht, ob ich so charmant hier wirke, aber ja.
Doch, schon.
Ich fühle mich auch charmant, aber ich finde es gut, wenn du es nochmal sagst.
Ja, ein bisschen Komplimente ausstreuen zum Anfang der Folge.
Ja.
Ja, vielleicht können wir ja erstmal anfangen mit, ich würde fast sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, die Kategorien Hutschnurreißer der Woche und Erkenntnis der Woche, da wir die letzte Folge ja schon ein bisschen her ist und die Zeitspanne dazwischen, könnte ich jetzt gerade gar nicht so einen einschneidenden Vorfall in beide Richtungen irgendwie nennen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass bei mir Hutschnurreißer technisch aktuell gar nicht so viel, oder also habe ich jetzt so aktuell nicht wirklich gehabt, aber ich könnte tatsächlich jetzt auch gerade keine wirkliche Erkenntnis
nennen. Man könnte versuchen. Also ich hätte eine Idee, was bei mir so erkenntnistechnisch wäre, aber.
Okay, ich hätte jetzt einfach mal vorweg einfach gesagt, wir ziehen jetzt erstmal so ein bisschen Bilanz aus den letzten paar Wochen.
Wie war es denn bei dir? Fangen wir erstmal damit an. Wie waren denn die letzten paar Wochen? Wie gut bist du durch deine Vorträge, whatever, durchgekommen?
Also momentan so das allgemeine Befinden bei mir ist tatsächlich sehr gut. Ich starte jetzt die nächste Woche in meine vierte Arbeitswoche im neuen Job. Und ich fühle mich gut angekommen tatsächlich. Ich habe ein tolles Team, ich habe spannende Aufgaben. Und so langsam gewöhne ich mich auch an den Umbruch von kleines Team für einen Freiberufler zu arbeiten hin zum Konzern.
Ja,
Ne? Also das
ist
ist
nochmal
ja
eine ganz andere Nummer,
ein
ne?
insaner Umbruch und ich bin auch immer noch stellenweise so ein bisschen am Struggeln, was manche Sachen so angeht, aber man kommt gut rein. Also ich muss jetzt in der Pause, ich gehe in die Mensa.
Ja.
Ich muss nicht mehr kochen.
Ja.
So, nur noch am Wochenende. Das ist natürlich auf der einen Seite ein echter Zeitsparer und man muss sich auch nicht immer, also schon
Also,
allein des
die haben ja
Kochens
auch eine
wegen.
gute Mensa bei dir, ne? Es ist ja
Ja, vor allen Dingen, wir haben vier.
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 Also, ihr habt ja richtig
Wir
Auswahl
haben
dann, ne?
vier Mensen?
Mensen,
Mensen?
Mensi,
Man weiß es nicht. Und vor allen Dingen,
Mensum.
und theoretisch haben wir sogar fünf, weil die eine Tochtergesellschaft noch mit auf dem Campus sitzt, sozusagen. Da könnte man auch hingehen, wenn sie nicht
Ja.
gerade wegen interner Veranstaltungen geschlossen ist. Also theoretisch fünf. Also das ist schon gestört. Und ich verlaufe mich auch immer noch regelmäßig. Also nicht da, wo
Ja.
mein Arbeitsplatz ist, aber wenn mich mal irgendwo jemand irgendwie hinschickt oder so.
Ja.
Beispiel war, das war in meiner zweiten Woche oder so. Nee, sogar in meiner ersten Woche, dass ich noch ein zusätzliches Keyboard bekommen sollte für meinen Arbeitsplatz. Und dafür haben wir einen Dienstleister bei uns auf dem Campus. Und ich habe ja zwei Betreuerinnen, Schrägstrich Ansprechpartnerinnen, die da so für mich verantwortlich sind, die meisten meiner Aufgaben geben, mich so durchbegleiten und so weiter. Und dann meinte die eine Betreuerin halt, da müssen wir mal zu dem Dienstleister hingehen und entweder die Sachen bestellen oder da direkt abholen. Und es gab schon so ein Gerücht, dass die umgezogen sind, aber man wusste es irgendwie nicht so genau.
Ja.
Und da erstmal hinzukommen, sie meinte, sie weiß ungefähr noch, wo die sitzen, aber auch nicht mehr zu 100%. Und dann sind wir da erstmal hin, das hat schon irgendwie eine halbe Stunde gebraucht. Und dann stand vorne an der Tür so, wir sind umgezogen.
Toll,
Und wir
ey.
haben, das hat so ewig gedauert, bis wir die gefunden haben, weil die irgendwie auch, die ziehen auch irgendwie öfter um, warum auch immer. Und dann
Auch
rennst
klingt auch nicht geil, wenn du dann die ganze Zeit an irgendwelche anderen Orte geschickt wirst. Das ist ja meistens wahrscheinlich nicht aus eigenem Antrieb gemacht worden, aber ja.
die Hintergründe kenne ich tatsächlich nicht, aber das war auf jeden Fall eine sehr spannende Odyssee, die wir da hinter uns hatten. Vor allen Dingen, weil da gerade auf dem Campus viel umgebaut wird. Es wird gerade ein
Ja.
neues Gebäude gebaut. Es wird jetzt auch demnächst eröffnet und ganz, ganz viele Sachen werden umgebaut, ausgebaut und da hast du plötzlich ganze Ebenen, die einfach völlig verwahrlost aussehen, wie in so einem Zombie. Also da steht das auch alles noch rum. Sieht aus wie eine Apokalypse.
Wow.
So sieht das da aus. In so einem völlig verwahrlosten Bürogebäude stehst du, nee, hier sind wir irgendwie falsch. Nee, also das ist schon echt spannend. Das ist jeden Tag neue Eindrücke. Ich muss mir jetzt auch immer jeden Morgen meinen Arbeitsplatz buchen und so weiter. Man lernt viele neue Leute kennen. Das ist schon sehr, 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 sehr cool. Ich fühle mich gut aufgehoben. Und ich darf Homeoffice machen. Ich einmal die Woche Homeoffice, auch eine neue Erfahrung für
Einmal die
mich.
Woche?
Einmal die Woche, also ja, also einmal die Woche. Also das heißt, es ist nicht verpflichtend. Ich meine, ich könnte auch theoretisch öfter machen. Ich habe auch schon zweimal die Woche gemacht. Da sind die sehr, sehr flexibel. Ich muss nur rechtzeitig Bescheid sagen, ne?
Ja.
Ist klar. Und bei manchen Tagen ist es auch sinnvoll, einen guten Grund dafür anzugeben, weil bei uns sind eigentlich immer so, montags, freitags ist es bei uns Totentanz.
Ja.
So, da ist keine Sau da.
Ja, da lohnt es sich auch einfach gar nicht hinzufahren, so,
Nee,
ne?
eben. Also vor allem deswegen haben wir jetzt gesagt, Freitag mache ich auch Homeoffice. Montags fahre ich trotzdem noch mal ganz gerne hin, weil das dann so ein Tag ist, da hast du dann Ruhe, da kannst du viel wegarbeiten, da hast du keine Termine meistens.
Ja.
Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da sind dann ziemlich, oder die meisten vom Team auch auf dem Campus, da ist es auch voll auf dem Campus. Und dann ist es eigentlich in Anführungsstrichen verpflichtend, dass ich da bin, außer ich habe einen guten Grund, Homeoffice zu machen.
Ja.
So. Das ist schon eine große Flexibilität, die ich so vorher nicht kannte.
Ja, Homeoffice ist auch eine Sache, die so viel Sinn ergibt, besonders so, es gibt dir Flexibilität, es gibt dir, spart dir ja wirklich in deinem Fall ja auch, glaube ich, 2 Stunden am Tag.
Ja, ich war schon eine Stunde hin und zurück mit den
Ja.
Öffis. Mit dem Auto brauche ich vielleicht 35, 40 Minuten. Ich war jetzt letzte Woche faul, da bin ich mit dem Auto gefahren. Aber also mit. Es spart ordentlich Zeit. Also eine Stunde länger schlafen kann ich
Ja.
schon locker flockig.
Dann bist du direkt zu Hause und kannst noch irgendwelche Sachen erledigen. Wenn du mal irgendwo zwischendurch in der Mittagspause was erledigen musst, kannst du das machen. Es ist eigentlich nur sinnvoll so. Und,
wir haben auch Gleitzeit, ne? Also das ist genau. Von daher, da ist auch, also ist auch schon so kommuniziert worden, ja, wenn du jetzt zwischendurch irgendwie laufen gehen willst, dann geh eine Stunde laufen, musst du halt hinten dran hängen, irgendwie gucken, ja, dass du die Stunden zusammenkriegst und deine Arbeit geschafft bekommst. Aber ansonsten reißt einem dafür niemand den Kopf ab.
Ich finde sowieso, das ganze System von Arbeitsstunden und sowas ist so sinnlos in vielen Hinsichten. Natürlich muss man irgendwie einen Wert haben, woran man Arbeit messen kann. Aber das siehst du ja auch an den ganzen Konzepten von Vier-Tage-Woche und sowas. Wenn Leute mehr Arbeitszeit haben oder eine bestimmte Tageszeit da sein müssen oder sowas, werden sie, oder und das für 5 Tage die Woche und dann irgendwie 8 Stunden am Tag, könnten sie die gleiche Arbeit auch mit einem Tag weniger und 8 Stunden am Tag schaffen. Weil meistens am Freitagen sowieso Effizienz komplett runtergeht, weil die meisten Leute früher aufhören. Dann, besonders wenn es dann da keine Homeoffice-Regelung gibt, dann sind die Leute häufig mal in der Pantry und reden die ganze Zeit über Gott und die Welt. Ist ja viel sozialer Austausch dabei und sowas. Und dementsprechend ist es auch teilweise einfach nicht effizient. Besonders es gibt so viele verschiedene Leute, die halt, einige Leute tendieren ja auch dazu, sie sagen, okay, mittags kann ich gar nicht arbeiten, da habe ich so ein richtiges Tief. Und die sagen dann mittags irgendwie was anderes, gehen irgendwie, was weiß ich, Golf spielen, whatever. Und kommen dann wieder und machen dann bis irgendwie 20 Uhr, arbeiten sie dann weiter, weil sie dann konzentrierter sein können.
Ja, es macht da schon Sinn, das so zu gestalten, dass jeder für sich gucken kann, wie schaffe ich meine Arbeit am besten.
Genau, und natürlich gibt es Calls und Meetingpunkte, aber außerhalb davon ist es ja nur wichtig, dass die Arbeit gemacht wird. Und wie das dann passiert, ist ja eigentlich Bums.
Ja, es gibt ja auch schon Studien dazu, hatte ich mal im Zeitmagazin einen Artikel darüber gelesen, dass es auch schon Studien gibt, dass dazu gibt, dass wenn Leute weniger Arbeitsstunden haben, dass sie diese Arbeitsstunden effizienter nutzen.
Ja.
So, also dass die Produktivität mitnichten runtergeht, wenn die Leute weniger arbeiten.
Ja.
So. Das ist ja auch dieses, was ein Riesending ist und was ich auch immer unterschätzt habe, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit.
Ja.
Auch innerhalb von einem Job, wo du klar abhängig bist von der Firma und von deinem Job, den du da hast. Und von anderen Menschen, die halt in der Hierarchie über dir sitzen, ganz klar. Aber trotzdem, aber das ändert ja nichts daran, dass man das trotzdem so gestalten kann, dass die Leute das Gefühl bekommen, ich kann mir trotzdem selber meine Arbeitszeit frei gestalten, so wie es für mich am besten passt. Und wenn ich Bock habe, um 5 Uhr morgens aufzustehen, um 6 Uhr mit dem Kaffee schon am Laptop zu sitzen, weil ich dann einfach am besten arbeiten kann, dafür dann aber früher Schluss mache, ne? Und dann, warum kann man die Leute ja so machen lassen?
Ja,
und man kann es ja immer kommunizieren, wenn es jetzt irgendwie Termine gibt oder so, die man dann einhalten muss als Team irgendwie, wenn du Teams-Meeting hast oder irgendwie sonst irgendwie was, dass man das dann halt irgendwie entsprechend umbaut. Aber das ist ja durchaus möglich.
Ja, besonders so diese ganzen, ich finde zum Beispiel, ich bin irgendwie am produktivsten auch so morgens, wenn ich morgens direkt anfange, dann einfach direkt erstmal irgendwie Fokus irgendwie 2 Stunden durchziehe, das läuft bei mir richtig gut. Da schaffe ich dann meine meiste Arbeit und danach flaucht's so ab. Und dann muss ich irgendwas essen, dann ist Mittag und sowas. Und dann abends habe ich nochmal so eine Produktivitätssparte. So nachmittags, abends.
Ja.
Kann ich nochmal richtig loslegen so. Und das ist dann eigentlich sinnlos, sich dann irgendwie so durchzuquälen, dann irgendwie so halb schlafend auf dem Bildschirm zu starren. Es ist ja eigentlich sinnvoller, wenn du dann wirklich sagen kannst, okay, ich komme gerade nicht weiter, Pause, rausgehen, vielleicht mal ein bisschen frische Luft schnuppern, was man auch zu selten vielleicht macht. Irgendwas anderes machen, zurückkommen und mit voller Kraft dann wieder weitermachen.
Ja, ganz genau. Und bei mir hat sich das ein bisschen gedreht. Ich glaube, ich bin jetzt inzwischen abends produktiver als morgens.
Ja, kenne ich auch, ja.
So, aber also dieses Abflachen über die Mittagszeit, das kenne ich auch ganz, ganz klar.
Ich glaube, das kennt jeder. Ich glaube, das ist auch so der Grund, warum in Spanien Siesta ist.
Ja, ja.
Hat irgendwie auch wahrscheinlich damit was zu tun. Ist irgendwie so ein Rhythmus-Ding.
Ja, ja, absolut. Also erstmal wegen der Hitze, ne, klar, ja. Aber auch weil es halt vom.
Aber das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein sehr, sehr eingebrannter Rhythmus in den mediterranen Gebieten da auch unten so. Oder auf jeden Fall in den südlicheren Gebieten. Ist das tatsächlich auch biologisch irgendwie veranlagt, dass Menschen schlaftechnisch eigentlich so gepolt sind, nachts vielleicht so 6 Stunden, 5 bis 6 Stunden maximal zu schlafen und dann auch irgendwie über den Tag noch eine Stunde irgendwo einen Nickerchen einzubauen.
Ja, ich hatte das. Rüber. Ja, wo hatte ich das? Ich hatte das auch mal gehört. War das von Richard David Precht? Ich glaube schon, dass mit diesem, dass auch im Mittelalter so immer um die Mittagszeit immer die Arbeit niedergelegt wurde, um sich dann nochmal hinzulegen. Weil da konntest du das ja wirklich auch, ich sag mal, frei gestalten. Ne? Also du warst natürlich schon irgendwie ein bisschen, wenn du jetzt Bauer warst oder so, warst du ja schon ein bisschen auch auf Jahreszeiten angewiesen und auf das Klima, auf das Wetter angewiesen und so weiter. Aber ansonsten warst du ja relativ frei, wie du deinen Arbeitstag gestaltest.
Ja, ne? Du hattest ja niemanden, der sagt, okay, wir haben hier eine Stundenuhr, du machst ja so und so lange. Das kam ja mit der Industrialisierung.
Ja.
Das war ja genau. In der ursprünglichen Form von Arbeit drin war.
Ja, genau. Es wurde ja auch viel gesagt, dass zum Beispiel Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, dass der sozusagen dass man seine eigene Bude erhellen konnte, um auch nachts noch irgendwie arbeiten zu können und produktiv zu sein, da wird der teilweise für verteufelt.
Ja.
Das sozusagen der weiß ich jetzt nicht, Killer des gesunden Menschenverstands, irgendwie sowas.
Es ist ja auch ein bisschen so, muss man sagen, ne? Also eigentlich sollte man ja mit dem Licht schlafen oder wach sein oder sowas und nicht irgendwie an irgendwelchen Dingen arbeiten in der späten Nacht noch oder sowas, weil eigentlich ist das für deinen Körper ja eigentlich nicht ausgelegt, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
Weil die Glühbirne gaukelt dem Körper ja dann auch sozusagen vor, es ist noch Tag.
Ja, genau.
So, und damit hatte sich halt dieser natürliche Rhythmus verabschiedet und diese Ausrede von wegen, ich kann dann nicht mehr arbeiten, weil dann ist dunkel, dann sehe ich nichts mehr. So, damit ist diese Ausrede ja praktisch aus dem Fenster. Ja. So, mach doch das Licht an.
Ja.
Ansonsten, um das nochmal ganz kurz abzuschließen, ich bin nach wie vor alkohol- und zigarettenfrei.
Proud of you. Sehr
gut. Und ich mache interessante Entdeckungen, was meinen Energiehaushalt angeht. Also, ich kann gar nicht so benennen, ob das wirklich diesen Ursprung hat, aber ich fühle mich unfassbar energetisch in letzter Zeit.
Okay.
So, und also erstens mal kann ich durchaus raten, wenn du mit dem Rauchen aufhören willst, hör auch gleichzeitig mit dem Trinken auf. Weil wir waren zusammen.
Die beiden befeuern sich, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Also vor allen Dingen, es befeuert sich und gerade einmal dieses Gesellschaftliche, wenn du jetzt auf einer Party bist oder so und es wird Alkohol getrunken, ne, und dann gehen welche raus zum Rauchen, dann bist du natürlich auch, dann gehe ich halt mit. Aber auf der anderen Seite senkt es natürlich auch deine Hemmschwelle.
Ja.
Ne, dass du dann, wenn du schon einen in der Krone hast, ne, und wir hatten das ja zum Beispiel, wir waren ja jetzt zusammen auf einer Party, dass da einer auf mich zukam und meinte, also ein Freund von früher, und meinte, Pär, dich bringe ich heute Abend noch zum Rauchen.
Ja.
So.
Das ist auch eigentlich so. Eigentlich so eine assige Aussage.
Ja, wo ich auch ne? gedacht also. Habe, warum ist das jetzt dein Goal des Abends?
Ja. So. Ist auch ein richtig trauriges Goal eigentlich, also so jemanden zum Rauchen zu animieren. So, ja, ich sorge dafür, dass du rückfällig wirst, Bro.
Ja, ich werde dich jetzt
geiles
brechen.
Ziel.
So, und aber das Ding ist, wenn ich jetzt gedacht hätte, okay, ich hätte an dem Abend Alkohol getrunken, dann ist natürlich so, das ist lustig, okay, alles klar, komme ich jetzt einmal raus, dann ist die Hemmschwelle halt weg.
Ja.
Na, so, ja, und in dem Zuge kann man dann halt sagen, einfach mal nein.
Einfach mal nein sagen.
Fühlt sich, also ich fühle mich deutlich energetisch. Ich habe sogar das Gefühl, dass es mir durch das Alkoholfreie deutlich besser geht, als dass ich durch das auf die Zigaretten zu verzichten.
Wie viel Alkohol hast du denn getrunken, so im Schnitt?
Ja, ich war jetzt kein Alkoholiker, aber also was ich tatsächlich sagen muss, und das war bei mir früher auch so in jugendlichen Zeiten oder sowas, ich konnte immer ganz schlecht einschätzen, wenn ich jetzt auf Partys war oder so, wann ist genug. Okay, so, weil aus irgendeinem Grund, gerade wenn du irgendwie auf einer Party bist, also bei mir passierte das häufig aus Versehen, dass ich zu viel getrunken habe, einfach aus dem Grund, weil wenn du irgendwo bist und du hältst dich irgendwie an diesem Getränk fest und gerade beim Socializing und so, wenn du die Leute irgendwie nicht kennst und du bist irgendwie so ein bisschen nervös und so weiter und du hast was in der Hand, dann war es auch völlig egal, ob da jetzt Alkohol drin war oder nicht. Ja. Also auch jetzt auf der anderen Party hatte ich ja auch den ganzen Abend, musste ich die ganze Zeit irgendwie ein Getränk in der Hand haben. Keine Ahnung, was da irgendwie bei mir psychisch schiefgelaufen ist.
Das,
aber
das ist nicht bei dir so. Das ist irgendwie, man fühlt sich ohne Getränk einfach nackt.
Ja, man fühlt, es fühlt sich irgendwie weird an, auf einer Party zu sein und kein Getränk in der Hand zu haben. Und wenn du halt ein Getränk mit Alkohol in der Hand hast und du trinkst die ganze Zeit und du merkst es gar nicht so richtig, weil du jemanden schluckt und ruckzuck bist du voll.
Ja, geht super schnell, ist übel.
So, und also ich auf gar keinen Fall ein Alkoholiker gewesen, aber ja doch schon mal irgendwie regelmäßig, irgendwie so über, am Wochenende mal und wenn das dann nur hier mal ein Glas Wein war oder so, aber trotzdem halt so, dass du regelmäßig deinen Körper und deine Leber damit beschäftigst.
Ja.
Ne? Also ich weiß es nicht.
Ich merke ja auch immer so, wenn ich länger keinen Alkohol getrunken habe und wir dann zum Beispiel hier abends einen Whisky reinziehen, ich merke den am nächsten Tag. Das ist nur einer.
Ja, Whisky ist ja jetzt auch nochmal eine besondere Art von fiesem Getränk.
Aber trotzdem, einer, ja. So einer und dann halt wirklich am nächsten Tag sagst du, okay, ich weiß, dass ich das getrunken habe.
Ich weiß es gar nicht, ich hatte irgendwie in meinem Kopf hat sich das so verankert, dass der Körper 7 Tage braucht, um Alkohol wirklich vollständig zu verarbeiten. Jetzt weiß ich aber nicht, mit welcher Messmenge da, ne? Ob wir jetzt hier von einem Glas Wein oder von einem Bier reden, wahrscheinlich ja, ja. Nicht, oder ja, ja. Ob wir von 5 bis 6 Bier am Abend oder einer ganzen, oder das, was man so an einer Party in sich, auf einer Party in sich reinschüttet.
Müssen wir mal nach der Halbwertszeit sich
googeln. Ja, ja, genau. Aber irgendwie 7 Tage oder so und ja, also wenn du das, ich denke mir halt, das kann nicht gut sein, wenn deine Leber dauerhaft irgendwie beschäftigt ist. Da muss auch mal irgendwie Durchlauf sein. Genauso wie mit dem Magen, dass es auch nicht gut ist, wenn dein Magen dauerhaft beschäftigt ist, weil du die ganze Zeit was isst. Deswegen ja, ja. Ist ja auch zum Beispiel so, wie heißt man das, so dieses Fasten im Abstand, Intermediate Fast, Intermediate.
Ja, wie ist es, Intermittent Fasting, ja, Intermittent Fasting.
Ja, ja, genau, so das.
Intervallfasten, so.
Intervallfasten, dankeschön. Dass das ja auch gut für den Magen ist, weil da man eine Zeit lang, wenn da wirklich gar nichts drin ist, dass er nicht die ganze Zeit arbeiten muss.
Ja, ja, genau, und das ist ja nicht nur das, ich meine auch, in Why We Sleep war ja auch ein großes Thema der Einfluss von Alkohol auf deinen Schlaf und wie stark Alkohol deine Schlafqualität beeinflusst.
Ja, also wenn du zum Beispiel große Mengen getrunken hast und verliebt, dann schläfst du ja nicht richtig, du bist ja praktisch im Koma.
Ja,
genau. So, deswegen träumst du ja auch nicht, wenn du besoffen bist. Du kommst ja auch nicht in diese REM-Phase rein.
Ja, genau. Irgendwie, so. du hast viel weniger REM-Schlaf und das beeinflusst auf jeden Fall stark deine Schlafqualität und dann auch am Ende das damit dann wiederum dein Wohlbefinden, deine Energie wahrscheinlich.
Ja, genau.
Und es reicht ja schon 2 Tage in der Woche, die von dem Alkohol beeinflusst werden, wo du dann vorher irgendwie 2 Gläser Wein getrunken hast oder sowas, wodurch du dann schlechter schläfst und dann deine Schlafqualität dann wiederum die ganze Woche halt so ein bisschen runterzieht. Also kann ja schon damit zusammenhängen, dann, dass dein Energielevel dann deutlich höher ist, weil du jetzt trinken aufgehört hast.
Also ich muss auch sagen, also die letzten 2 Wochen, würde ich sagen, war mein Schlaf auch echt top. Davor war er nicht besonders gut, was ich allerdings tatsächlich auch auf Thema Nervosität wegen des neuen Jobs und so, habe ich das jetzt
ja, mal ja.
geschoben.
Ich merke auch Schlaf, meine Schlaf in den letzten Wochen ist eine Katastrophe. Also ich schlafe teilweise gar nicht ein.
Also stressbedingt?
Die stressbedingt, total stressbedingt.
Ich habe yeah, so viel also im Kopf. Stress ist echt ein, also es ist so
das Schlimme ist gar nicht, die Arbeit an sich ist nicht der Stress. Bei mir ist jetzt gerade diese Unsicherheit in der Jobfindungsphase. Dass man nicht weiß, wo lande ich jetzt, wo stehe ich jetzt. Und du bist die ganze Zeit unsicher. Ich hatte es tatsächlich letztens ungelogen. Ich hatte auch nicht wirklich irgendwas gemacht. Ich bin halt früh ins Bett gegangen. Ich war um 11 im Bett. Es ging halt so. Also 11 ist 11 und ich stehe dann um 7 auf. Also 8 Stunden so eingeplant in der Hinsicht. Auch ein bisschen zu wenig, aber whatever. Ich bin eingeschlafen um 5.30 Uhr morgens. Für eine Stunde und dann war. Also ich lag halt wirklich im Bett. Ich habe alles ausgemacht, habe einfach nur gewartet, dass ich schlafe. 5.30 Uhr morgens. Bis dahin lag ich wach. Es war nichts. Es war eine Katastrophe. Ich konnte einfach nicht pennen.
Ja, ich kenne das aber, also ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, so gerade wenn du so das Gefühl hast, in der Schwebe zu sein und irgendwas Zentrales in deinem Leben gerade nicht verfestigt ist, wo du weißt, wo es hingeht, dass du da irgendwie so in der Schwebe bist.
Ja, genau.
So, das ist was das Stresslevel unglaublich unter das Dach treibt. Das war bei mir während der Jobsuche genau das Gleiche.
Es ist halt, das Problem ist halt, du kannst dich halt null entspannen, du kannst null planen. Alles hängt irgendwie so ein bisschen davon ab. Und du hast gefühlt, also so gefühlt keinen Einfluss darauf.
Ja.
Da du bist quasi davon abhängig, dass irgendjemand dir sagt, jo, passt, und dann gefällt der Job auch und sowas. Und das ist, teilweise geht das dann ganz, ganz schnell auf einmal. Eigentlich, wenn dann im Nachhinein denkst du, dann hätte ich mich ja gar nicht so stressen müssen. Jetzt habe ich ja was gefunden.
Ja,
Im Endeffekt ging das dann auf einmal so flott und dann, ja, hat gepasst so. Aber in dieser Schwebe zu sein, ist das Schlimmste. Weil ich mag die Arbeit, die ich gerade mache. Das würde mich in der Hinsicht auch gar nicht negativ stressen. Ich werde zwar unter Strom, aber ich finde das ja teilweise ganz geil, wenn du halt wirklich mal richtig dich hinter was klemmst. Aber diese komplette Unsicherheit, die beeinflusst alle Bereiche deines Lebens. Das ist unglaublich.
Ja, also man, also es, ich weiß nicht, wie sich das bei dir bemerkbar macht. Bei mir hat sich das damals extrem auf meine Disziplin ausgewirkt.
Ja, genau so, ja.
So, also dass das dann, vor allem, weil du hast ja auch die ganze Zeit im Hinterkopf, ich könnte ja noch mehr machen, ich könnte ja jetzt noch Bewerbung schreiben und so weiter. Dieses Bewerbung schreiben, das stresst so dermaßen.
Ja, besonders Bewerbungsschreiben ist auch so, wenn du dann, bei mir fehlt zum Beispiel momentan noch mein Arbeitszeugnis, das habe ich beantragt, aber das dauert halt ein bisschen, bis sowas fertig wird. Und ohne Arbeitszeugnis sich dann bewerben und dann denkst du, ah, lohnt sich die Bewerbung jetzt und ist meine Bewerbung jetzt gut genug und was ist damit und dann schickst du die raus. Besonders Anschreiben schreiben ist ja der größte Scheiß, ne? Anschreiben, besonders liest sich wahrscheinlich keiner wirklich durch. Die überfliegen das kurz, gucken sich deinen Lebenslauf an, sagen ja, nein, tschüss, solche Sachen, ne? Juckt eigentlich keinen, aber du musst es trotzdem machen. Du musst dich trotzdem irgendwie wie so ein Opfer dahinstellen, irgendwie schreiben, ich bewerbe mich in der großen Interesse auf die schwierige Stelle, bla bla bla. Und musst dir irgendwas aus den Fingern saugen, wie toll das doch ist, was die da machen.
Ja, es
Weiß ich
ist.
nicht, ist einfach nicht geil.
Nee, es ist. Ich meine, auch da war ja immer die große Unsicherheit so, weil jede Firma legt ja auch auf was anderes Wert und jede Firma hat irgendwie ihren eigenen Prozess inzwischen. Also, dass es da nichts mehr
Ja.
standardisiert ist insofern. Du musst ja auch, also was mich zum Beispiel extrem genervt hat, war, dass du dir überall ein eigenes Konto anlegen musst. Wenn du deine
Boah, Alter,
Bewerbung
diese
hältst,
Online-Konten,
das
ne?
ist eine Katastrophe. Also das
Das
ist
geht mir so auf den
und
Sack.
also dass dir auch ständig vorgehalten wird, dass dieses Digitale, dass das das leichter macht. Nein, macht es nicht. Du müllst dein Passwort-Ding und du müllst dich so zu mit irgendwelchen Konten, die du dir angelegt hast.
Ja.
So, dann wollen die einen wollen einige, also bei einigen, wo ich mich beworben habe, die wollten erstmal nur ein Anschreiben haben. Und
Nur ein Anschreiben,
nur
kein
ein
Lebenslauf.
Anschreiben und alle anderen dann basierend auf diesem Anschreiben fragen sie dann bei dir weitere Unterlagen an. So, dann gab es wieder Firmen, bei denen musstest du komplettes Assessment Center mit IQ-Test und allen durchprügeln. So, dann wieder,
What the fuck,
dann wie,
IQ-Test?
ja. Also ich hatte Assessment Center, da ging es halt wirklich so um mathematische Problematiken, die du innerhalb von unter Zeitdruck dann lösen musstest und dann wo geguckt wird, wie gehst du damit um. So, wo ich auch da gesessen habe und gedacht habe, Alter, wen sucht ihr? Einstein?
Ja, ich verstehe es auch immer nicht so. Ich denke mir teilweise, Leute, es geht bei Leuten meistens eher darum, wie gut sie den Job finden, was für eine Arbeitsatmosphäre da ist. Und du kannst, natürlich muss man irgendwie ausfiltern, aber ganz ehrlich, wenn jemand ein Studium geschafft hat, beispielsweise, kannst du schon mal sagen, dass er einigermaßen mit Druck umgehen kann, dass er sich in Sachen einarbeiten kann. Das sind ja kleine Meilensteine. Und dann geht es eher darum, dass du wirklich mit den Leuten sprichst. Und guckst, wie reagieren sie auf bestimmte Situationen, nicht irgendeinen IQ-Test online abschließen musst oder
Ja,
so.
also vor allen Dingen wird uns ja die ganze Zeit auch erzählt, dass wir es gerade besonders einfach haben, weil wir ja Fachkräftemangel haben.
Ja, das sagen mir doch auch alle. Das ist so
So,
eine Kacke.
und dann, also das ist das, was du so hörst. Und aber wie die Firmen dann darauf reagieren, du bekommst ja auch teilweise nicht mal überhaupt keine Rückmeldung.
Ja, genau, die antworten teilweise einfach gar nicht, sondern schieben
Ich
das
habe
richtig nach raus.
neulich, ich sitze im Büro, plötzlich vibriert mein Handy, dann kriege ich eine Absage für eine Bewerbung, die ich vor einem Dreivierteljahr geschrieben habe.
Ja, genau, so eine
So,
Scheiße, ne?
Alter, was?
Es war bei meiner letzten Bewerbung, wo ich da abgelehnt wurde, auch so. Das war irgendwie, da habe ich wirklich dann, das war so, ich habe die Bewerbung abgegeben, auch so ein Online-Ding. Dann 3 Wochen später kam da irgendwann eine Mail. Ja, uns fehlt ihr Anschreiben und noch irgendwie Zeugnisse und sowas. Das Anschreiben hatte ich schon da eingefügt. Und das haben die einfach anscheinend, weiß ich nicht, warum die das dann nochmal haben wollen. Keine Ahnung. Habe ich denen zugeschickt, 3 Wochen wieder nichts gehört und dann pauschal abgesagt. Also 1,5 Monate für eine pauschale Absage, weißt du?
Ja, ja. Also was du da teilweise, ja, das war bei mir auch genau das gleiche. Vor allem die Absage, die ich bekommen habe, wenn es jetzt ein Konzern gewesen wäre oder so, hätte ich gesagt, okay, ihr habt lange Wege, ihr habt eine Riesenzahl an Bewerbungen, die reingeht. Wenn da mal was später kommt, verstehe ich. Aber das war so ein Mittelstandsladen, wo ich mir gedacht habe, aber was habt ihr die ganze Zeit gemacht? 3 Vierteljahr lang?
Das fragt man sich dann, ne? Also wer arbeitet dann da so und wie kann man das nicht sehen?
So, ja, also es ist, ja. Also so viel dazu. Auch ein bisschen abgeglitten. Aber also was ich auch vor allen Dingen daraus jetzt mitgenommen habe, sage ich mal, auf sowohl Alkohol zu verzichten als auch Zigaretten zu verzichten. Nicht nur davon, dass es mir gut ist, sondern ich merke auch, dass es sich allgemein gut auf meine Selbstdisziplin auswirkt. So, also ich bin momentan ich mache momentan auch regelmäßig Sport, was auch nochmal ganz gut ist. Also diese 3 Prioritäten, die ich mir gesetzt habe, Arbeit, Uni und Sport, die halte ich momentan ganz, ganz gut aus. Und vor allen Dingen, das ist auch das Schöne, wenn einem der Job so gefällt. Ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, ich habe ja vorher Teilzeit gearbeitet und arbeite jetzt Vollzeit. Und ich hätte gedacht, dass mich dieser Unterschied erstmal echt killen würde, weil in meinem vorherigen Job war mir mein freier Freitag unglaublich wichtig. So. Und diesen Umschwung habe ich jetzt und mich daran zu gewöhnen, habe ich tatsächlich schneller und besser geschafft, als ich gedacht hätte.
Ja, besonders, ich glaube, das hilft aber auch, dass du Homeoffice einmal machen kannst.
Das kommt noch
das
dazu.
Das spart dir so viel. Erstmal, es fühlt sich ja fast an wie ein frühes Wochenende. Du arbeitest zwar, aber du kannst halt für dich so ein bisschen deinen Haushalt nebenbei regeln, wenn du in der Mittagspause machst, am Mittag, machst dir was zu essen, räumst nebenbei ein bisschen auf oder sowas und hast halt so ein bisschen Nebenzeit zu organisieren. Ich meine, du wachst auch auf, 7 oder so, fängst meistens wahrscheinlich um 9 an oder sowas, 8, 9.
Ja.
Und dann hast du nochmal 2 Stunden Zeit, um vorher mal irgendwie die Wohnung aufzuräumen, hier nochmal so durchzugehen, hier quasi schon Sachen zu erledigen, die du sonst an einem freien Tag machen müsstest.
Ja.
Oder auch wenn da irgendwie mal jemand kommen muss, irgendwie ein Handwerker oder sowas, kannst du ja hier arbeiten und sagen, ja, kommen Sie rein, ich bin da und arbeitest einfach nebenbei so, ne? Solche Sachen kannst du halt auch machen.
Naja, das ist, ja, das hat schon so seine Vorteile. Ja. Also was ich würde jetzt tatsächlich auch, also was dieses Thema Selbstdisziplin und sowas angeht, ne, ich würde jetzt noch nicht sagen, dass ich würde mich jetzt nicht als Guru oder sowas dahingehend bezeichnen, weil ich bin jetzt bei noch nicht mal ganz 1,5 Monaten rauchfrei. Ne, da kann immer noch einiges schief gehen. Aber so würde ich jetzt erstmal sagen, wenn man sich mal auf diesen Pfad begeben will und sich eine zentrale Sache, selbst wenn man jetzt nicht raucht oder so, sich vielleicht eine zentrale Sache zu suchen, wo man sagt, okay, das geht mir schon ganz, ganz lange auf den Sack an mir. Dass es irgendwie eine Verhaltensweise ist, wo ich weiß, dass ich mir damit selber schade und dass man sich darauf erstmal wirklich voll konzentriert und zu sagen, okay, ich versuche jetzt alles Mögliche, um das erstmal für einen Monat oder sowas erstmal aufzugeben und sein zu lassen, dass man da ganz schnell in einen Effekt reinkommt, wo das auch auf andere, wo man dann sagt, so, also so war es bei mir jetzt zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, ach ja, das finde ich jetzt auch irgendwie, darauf kann ich jetzt auch erstmal gut verzichten. So, dass das so echt aufeinander aufbaut, wenn man.
So ein Domino-Effekt, ne?
Genau, wenn man da erstmal drin ist und dabei ist. So, das macht schon einen Riesen. Aber da sind auch viele Side-Effekte so mit dabei, die das noch positiv beeinflussen. Also zum Beispiel, ich würde jetzt nicht, also ich war in meinem, ich hatte in meinem vorherigen Job ja schon schwierige Phasen. Ich wusste ja zum Beispiel, dass das nichts ist, was ich für immer machen will. Ja. So, ich wollte ja kein Steuerberater werden oder so. Und dahingehend baust du dir aber selber so eine Perspektivlosigkeit auf. Weil wenn für einen Freiberufler in einem kleinen Team, da gibt es nicht viele hierarchische Karrierehürden, die du erklimmen kannst, sondern es war halt einfach, okay, entweder du wirst jetzt Steuerberater oder da gibt es nicht mehr zu holen.
Ja, ja,
das
genau,
heißt, es stellt sich, und das heißt, diese Perspektivlosigkeit, die da drin steckte, das war am Ende das, was mich da wirklich stellenweise, was mich da stellenweise durch echt schwierige Phasen oder echt in schwierige Phasen reingebracht hat.
Ja, du fragst dich halt, wofür machst du das Ganze?
Ja,
da?
Ja, genau, ganz genau. Und dann mit meinem Studium nebenbei, ne, das da waren ja auch wirklich kaum Überschneidungspunkte.
Ja.
So. Und dann ist das natürlich, dass du dich dann halt auch irgendwann fragst, okay, wofür mache ich das Studium jetzt eigentlich?
Ja.
Ne? Und das ist halt auch noch was mir wahnsinnig an meinem neuen Job gefällt, dass ich da jetzt, ich hatte so gesagt, in meiner ersten Woche mehr Überschneidungen mit meinem Studium als in den letzten 2 Jahren. Muss ich mal wirklich ganz klar so sagen. Und für die letzten 2 Jahre Erfahrung bin ich unglaublich dankbar und das merke ich auch jetzt schon, dass ich da trotzdem sehr von profitiert habe. So, von der Arbeitsweise her und sowas funktioniert jetzt alles ganz, ganz, ganz anders. Aber worauf ich jetzt damit hinaus will, ist, dass wenn ich jetzt so eine Tiefphase in meinem vorigen Job gehabt hätte, wo das wieder so, wofür mache ich den ganzen Kram hier eigentlich? Da kannst du auch nicht mit dem Rauchen aufhören. Das funktioniert
nee, natürlich
nicht.
Du brauchst ja irgendwas, was dich wieder hochholt.
Das funktioniert nicht. Also deswegen muss man auch zum Beispiel jetzt so sagen, dass auch die Rahmenbedingungen dafür stimmen müssen. Und das kann für jeden Menschen was anderes sein. Ne?
Für mich ist ja Zucker auch das Gleiche. Wenn es mir scheiße geht, fresse ich wie ein Loch. Also das ist
Ja, genau. Also deswegen, man muss da wirklich gucken, wenn dass man da wirklich den richtigen Zeitpunkt für sich raussucht und aber trotzdem gleichzeitig aufpassen, dass man sich nicht selber verarscht, weißt du? Weil gerade bei so schwierigen Sachen, wenn ich höre jetzt irgendwie auf, Süßigkeiten zu essen oder gerade was, wo du wirklich highly addicted bist dann ist man da, ja, jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt.
Ja.
Da muss man halt irgendwie gucken, dass man sich nicht selber verarscht.
Ja, genau. Also deswegen, ich habe es auch immer wieder versucht, aber ich merke halt besonders bei mir, diese Phase jetzt gerade ist halt das Schlimmste, so wirklich gar keine Ahnung zu haben, was jetzt in den nächsten 3 Monaten ist.
Ja, deswegen da würde ich jetzt auch
Sicherheit so, ne?
Man muss halt gucken, dass es nicht außer Kontrolle gerät, was halt bei solchen Sachen dann immer extrem schwierig ist, aber dann würde ich jetzt auch in dem Sinne wirklich sagen, macht es keinen Sinn, jetzt da Berge versetzen zu wollen. Ja. Damit verursacht man nämlich nur zusätzlichen Stress.
Genau, weil du stresst dich einerseits dadurch, dass du diese ganzen Probleme gerade hast in deinem Alltag. Aber zusätzlich machst du dir dann auch noch den Stress, dass du deinen Alltag nicht so überwältigst, wie du ihn hast. Dadurch hast du noch mehr eine Identitätskrise, weil so quasi das, was du eigentlich sonst für dich immer gut konntest oder eigentlich für dich haben wolltest, nicht mehr machst. Dann fühlst du dich am Ende einfach nur noch wie ein Loser, weil du ja nichts hast. Du hast ja gar keine Perspektive gerade und du machst so in deinem Privatleben auch alles scheiße, so ungefähr. Ist halt nicht gerade hilfreich.
Nee.
Wenn man so möchte, ne?
Ich hab neulich ein cooles, sehr cooles Zitat gehört. Jetzt muss ich gucken, dass ich das noch richtig auf die Reihe kriege. Der einzige Weg, eine Sucht zu umgehen, ist ihr nachzugeben. So nach dem Motto, ich müsste das Zitat nochmal rausholen, aber frei nach dem Motto, die einzige Möglichkeit, den Struggle mit einer Sucht zu beenden, ist ihr einfach nachzugeben.
Ja, dann hast du den Struggle damit nicht mehr.
Das ist eine ganz klassische Lebemann-Einstellung.
Aber ich glaube tatsächlich, in der Situation, wo ich mich jetzt gerade befinde oder wo richtig Stress hast und deswegen halt richtig Probleme auch mit dieser Sucht hast, ich glaube, dich dafür nicht zu sehr fertig zu machen, ist tatsächlich besser. Auf jeden Fall in dem Fall. Weil dann kannst du auch sagen, ja, es ist momentan so, ich esse momentan scheiße. Und dann machst du dir nicht mehr diesen Druck. Und dadurch wird das Verlangen, glaube ich, auch ein bisschen weniger, meiner Erfahrung nach. Weil wenn du nicht mehr diesen Druck machst und dann die ganze Zeit sagst, oh, ich darf jetzt nicht, aber ich habe jetzt so ein Craving und sowas, dann machst du dich dafür nochmal extra fertig. Das befeuert das mehr, als dass es hilft. Wenn du dich dafür quasi unter Druck setzt, dass du das nicht mehr machen solltest.
Ja, es kann halt ganz schnell, sag ich dann mal, so einen negativen Jojo-Effekt haben, ne?
Genau, weil du dann immer so denkst, ich mach das jetzt nicht mehr und dann haust du 2 Wochen lang nur noch Zucker rein, so ungefähr.
Ja, weil du dann denkst, jetzt habe ich sowieso verkackt, jetzt ist es eh egal.
Genau,
ne?
Gibst du richtig Gas.
Ja, das ist halt dann so, ich bin sowieso jetzt ein erbärmliches Stück Scheiße, dann ist es jetzt auch egal. Also das ist so dieses sich selber dadurch noch mehr knechten sozusagen, ja komm du undiszipliniertes Stück Scheiße.
Ja.
jetzt haust du dir mal, also das ist eine ganz komische Art von Selbstgeißelung, die man da vornimmt.
Ja, genau, das.
So, deswegen ist das für mich jetzt auch sozusagen, bin ich momentan in der recht komfortablen Situation zu sagen, okay, jetzt bin ich auch fein damit, mit dem Rauchen aufzuhören.
Ja.
Und also jetzt auch gerade so in den wobei ich sage, also ich bin auch nach wie vor am struggeln. Also das ist bei mir, das ist wirklich up and down. So die ersten 2 Wochen mit dem neuen Job waren für mich mit dem Rauchen überhaupt kein Problem. Dann hatte ich wieder so ein Wochenende, wo es echt schwierig war. Dann ging es eigentlich wieder, und jetzt auf der Party, auf der wir waren, da habe ich richtig vorgeschwitzt. Da habe ich echt vorgeschwitzt. Ja. Sowohl kein Alkohol als auch keine Zigaretten. Da habe ich gedacht, Alter, was machst du den ganzen Abend?
Ja.
So, und jetzt am Ende ging es echt voll klar. So muss ich sagen. Ist ja natürlich aber auch, wenn du mit Menschen umgeben bist, mit denen du auch Spaß haben kannst und so weiter. Ich meine, was wir da gemacht haben in dieser Werkshalle, da so ein Parcours abzukleben und dann von draußen irgendwelche E-Roller zu nehmen und dann damit Rennen zu fahren, das war schon.
Natürlich, alles Potenzial haben wir gar nicht gemacht, ne?
Genau, das war schon ziemlich cool.
Ja.
Aber wenn du jetzt auf einer Party mitgeschleift wirst, wo du keine Sau kennst. Ja, dann neigst du
dazu, einfach zu saufen und dir ist irgendwie ein bisschen schön zu saufen und zu rauchen.
Ja, oder alle 2 Minuten mit einer Zigarette rauszugehen, um irgendwie da, weiß ich nicht, Leute kennenzulernen oder einfach der ganzen Situation zu entfliehen. Also so muss ich tatsächlich sagen, und das lief überraschend gut, hätte ich nicht gedacht. Heute Morgen war echt fies. So, da habe ich echt in der Küche gestanden, im Kaffee und gedacht, scheiße. Also das ist, da darf man sich keine Illusionen hingeben, dass man irgendwann so einen Scheitelpunkt überschritten hat, wo man sagt, okay, und dann jetzt merke ich es nicht mehr, sondern das kommt in Wellen immer wieder.
Ja, das ist genau, das ist bei vielen Dingen so, dass die Sachen, das ist immer wellenweise, aber die Wellen werden kleiner und weiter auseinander mit der Zeit.
Ja,
aber es wird immer wieder so eine Welle geben.
Aber es ist auch irgendwie, ich drücke das jetzt mal so aus, es ist auch irgendwie so ein sexy Gefühl, wenn man so ein übelstes Craving hat und dem zu widerstehen. Ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so eine freudsche Phase, die man dann durchlebt.
Ja.
So als Erwachsener. Ich weiß, es gibt ja diese, ich weiß nicht, ist das die anale Phase oder so, wo
Freud irgendwie geschieht. Okay, weiter, alles gut.
Diese Phasen, die so kleine Kinder so durchlaufen, die orale Phase, wo sie ständig irgendwas im Mund haben oder so, und dass du dann, da gibt es ja auch diese Sachen, wenn Kinder irgendwie in dieser Phase des Lebens von ihren Eltern in irgendeiner Weise irgendwie traumatisiert werden, dass sie dann eher dazu tendieren, Raucher zu werden, sodass Raucher so eine gestörte orale Phase hatten, weil sie jetzt ständig einen Stängel im Mund haben müssen. So halt auf den.
Interessant.
So, das ist ganz wild. Und dann gibt es auch noch irgendwie die anale Phase. Das ist jetzt alles noch Wissen, das irgendwie bei mir im Hinterkopf rumhängt aus Vorlesungen, die ich vor Jahren schon hatte. Also bitte, ne, lieber nochmal nachgoogeln, aber das ist jetzt so das, was ich noch im Hinterkopf habe. Die anale Phase ist, wo Kinder anfangen zu merken, dass sie ihren eigenen Schließmuskel kontrollieren können. Diese Töpfchenphase diese Zwischenphase von der Windel zum Töpfchen, dass Kinder dadurch das irgendwie merken, dass sie den eigenen Prozess des sich Entleerens, dass sie den aktiv kontrollieren können.
Ah, okay.
So, und ich habe so das Gefühl, wenn du jetzt irgendwie mit so einer Sucht aufhörst, dass du dann auch in so eine spätfreudsche Phase zurückfällst, wo es irgendwie ein cooles Gefühl ist, diesen Druck sozusagen von wegen, ich muss jetzt eine rauchen oder ich muss dieses Stück Kuchen jetzt essen oder so, aktiv dagegen anzugehen.
Ja, ich kenne das auch, ich weiß, was du meinst. Ja.
Und da gibt es auch von Huberman, hatte ich jetzt neulich einen Ausschnitt gesehen, wo er über einen Bereich im Gehirn gesprochen hat, einen ganz, ganz kleinen Bereich, im zentralen Gehirn sitzt er irgendwo.
Ja, genau.
Der auch dafür zuständig ist, aktiv gegen solches Verhalten, dem du eigentlich nachgeben willst, dem entgegenzuwirken. Und je häufiger du das tust, wie so ein Muskel zu trainieren, bei jedem Versuch, wenn dein Körper dir sagt, mach das, und du entscheidest dich dagegen, dass der wächst.
Ja, ich weiß nicht mehr, wie der Teil hieß. Das war aus dem Gespräch mit David Goggins.
Ja, genau.
Ich hab den ganzen Podcast gesehen gehabt, und das ist tatsächlich wirklich irgendwie so ein Gehirnareal, was halt wirklich wächst, wenn du Dinge tust, die du nicht tun möchtest, oder Dingen widerstehst, die du tun möchtest.
Ja, die aber dann insofern nicht gut für dich sind.
Praktisch. Genau. Das ist wirklich nur, wenn du wirklich was widerstehst, was du gerne tun möchtest und wirklich widerstehst, und nicht, wenn du halt sagst, ja, ich würde das sowieso nicht machen, dann passiert da nichts. Oder halt, wenn du was tust, was du eigentlich gar nicht möchtest und es dann auch machst, und nicht, wenn du halt zum Beispiel Leute, die auf Eisbäder stehen, das total cool finden, die nichts Geileres gibt, bei denen bringt das nichts. Aber jemand, der das auch partout nicht möchte, der Scheiße findet und sich dann dazu durchringt, bei dem wächst dann dieser Bereich, das ist krass.
Genau, und das habe ich nämlich einem Kumpel erzählt, weil, und jetzt halt dich fest,
Ich greife die Couch.
Ich hab Eisbad gemacht.
Oha.
Und zwar, ich war gemacht. Vor 2 Wochen. Ich habe ja gesagt, ich wollte Wellness machen. Mhm. Ich habe es in meiner Freizeit da jetzt nicht geschafft, aber ich weiß nicht, das Salü in Lüneburg ist dir bekannt.
Ja, ja.
Das haben die ja renoviert über die letzten Jahre. Und jetzt ist es wieder offen, und über die letzten ein paar Jahre haben wir es, glaube ich, gemacht. Und da bin ich mit einem Kumpel zusammen hingefahren, weil wir gesagt haben, wir machen Wellness. Und da sind wir erstmal so ein bisschen schwimmen gegangen, haben uns mal angeguckt, was haben die neu gemacht, was nicht. Ich finde es cool geworden. Ist das nicht
da, wo man so nackt rumläuft? Oder?
Ja. Komplett nackedei, textilfrei.
Weiß man nicht so, aber naja.
Man gewöhnt sich dran. Also ich habe im ersten Moment auch gedacht, so, ey.
Ja.
Aber man gewöhnt sich dann. Ich habe mich auch ja schon so durch mein Fitnessstudio ein bisschen dran gewöhnt, weil wir ja auch Saunen haben. Mhm. Aber ich habe tatsächlich noch nie mit Frauen zusammen in der Sauna gesessen.
Ja.
Hat sich irgendwie so bei uns, ich habe das Gefühl, manchmal wird das bei uns, dass die Saunawelt nicht so richtig genutzt wird im Fitnessstudio, weil ich jetzt die letzten Male, wo ich da war, war ich irgendwie immer alleine da oder mit einem anderen Dude irgendwie da, keine Ahnung.
Ja, ich finde, ich muss auch sagen, Sauna ist für mich so ein Ding, ich mag das auch nicht, mit Fremden da rumzusitzen.
Und zu schwitzen, ja.
Ich weiß es nicht. Ich würde es auch nicht machen. Ich mag es auch nicht. Deswegen wäre das Salü für mich auch auf Borders. Ich würde es nicht machen wollen.
Ich habe das vorher, ich war auch ein bisschen nervös, ja, muss ich sagen. Ja, weil ja. So habe ich Wellness noch nie gemacht. Bei mir im Fitnessstudio ist so ein bisschen ein Safe Space. So.
Ja.
Vor allen Dingen auch, weil ich auch weiß, dass es nicht so viel genutzt wird. Deswegen habe ich da kein Problem, da ab und zu mal reinzugehen.
Ja.
Aber da jetzt mit, und es war auch echt voll. Also wir waren auf dem Sonntag da und es war echt voll. Wir waren um 14, 15 Uhr da, ne? Also auch noch zur High Time.
Ja, ja.
Uns wurde auch schon direkt beim Eingang gesagt, es ist sehr voll heute. Wo wir schon gedacht haben, na, herzlichen Glückwunsch. Also man musste sich zwangsläufig die Saunen teilen. Also die haben da mehrere, so eine echt, aber eigentlich eine echt coole Saunawelt, muss man mal so sagen. Aber halt auch Eisbad draußen.
Ja.
Und da haben wir uns mal reingesetzt und ei! Alter, war das geil.
Ja.
Also das musst du wirklich wollen. Aber ja.
Besonders danach weiter nackt rumzulaufen, ist wahrscheinlich auch ein bisschen humbelnd, sagen wir mal so.
Ja.
Wenn man sieht, wie kalt es ist.
Ja, also man muss in dem Moment halt wirklich wirklich sagen, scheiß drauf, man kann eh nichts machen.
Ja.
So. Ich weiß, was du meinst, und ich habe auch runtergeguckt und habe gedacht, oh. aber du musst in dem Moment einfach drauf scheißen. So.
Ja.
Und also es war schon cool. Also wir sind da rein und dann erster Saunagang, da waren wir direkt in so einer 90-Grad-Sauna, dann für 15 Minuten. Und das ist zum Beispiel was ich jetzt merke durch das Rauchen aufhören. Ich musste früher immer echt schnell aus der Sauna wieder raus, weil ich Atemprobleme gekriegt habe in der Sauna. So nach 6, 7 Minuten war Maximum und dann ist kein Thema mehr.
Ja.
Ist echt krass. Also ich kann, also jetzt nicht ohne, dass ich wirklich sagen würde, ich habe mich großartig an Saunen gewöhnt oder so, weil ich bin nie richtig groß Saunen gegangen vorher. Aber also das habe ich jetzt echt dadurch das erste Mal gemerkt, dass ich 15 Minuten in der Sauna sitzen konnte, ohne Atemprobleme zu kriegen.
Ja. Ja, ich finde Sauna im Grunde eigentlich auch eine ganz coole Sache. Ich mache es zu selten, weil ich halt keinen Zugriff darauf habe. Mein Gym hat keine Sauna. Aber wie gesagt, so Salü und sowas. Mein Problem ist damit eigentlich gar nicht, bei Fremden ist mir das eigentlich fast relativ bums, dass die mich nackt sehen oder sowas, oder dass man die nackt sieht oder whatever. Aber ich glaube, es ist weird, wenn du zufällig jemanden triffst, den du so ein bisschen kennst, weißt du?
Nur so ein bisschen.
Ja, genau, den du nicht gut genug kennst, aber so ein bisschen kennst, aber so kennst, dass es awkward ist, sich dann vielleicht auch nicht zu begrüßen, weißt du? Das ist eine ganz komische Nummer, glaube ich. Das ist, glaube ich, das ist meiner Schwester nicht passiert, dass jemanden, den sie kennt, da getroffen hat, der sie weirderweise dann auch nicht angesprochen hat, sondern ihr danach geschrieben hat, ey, du warst doch im Salü gerade.
Okay, das ist tatsächlich das ein bisschen ist weird.
Weird, aber egal. Trotzdem so, dass du jemanden triffst, den du nicht genug kennst, um wirklich mit der Person comfortable nackt rumzurennen, weißt du?
Ja, also ich glaube, dass es auch nochmal ein extra Faktor ist, wenn das jemand vom anderen Geschlecht ist.
Das auf jeden Fall,
so, klar. Also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt überlege, aber wenn ich irgendwie einen Dude treffen würde oder so, dann wäre mir das, glaube ich, erstmal recht Wayne, aber ich glaube, mit einem Mädel da, dass sich man irgendwie so oberflächlich kennt, plötzlich nackt in der gleichen Sauna zu sitzen, ich glaube, das ist schon mal eine andere ja, Form von weird.
Ja, genau, das wäre für mich, glaube ich, ein bisschen zu weird. Und die Situation wäre, glaube ich, schon richtig hart, so, da würde ich mir denken, so, oh Gott.
Ja, da müssen wir, so nach dem Motto, da müssen wir jetzt einfach zu zweit durch und danach sehen wir uns nie wieder.
Ja, danach sprechen wir bitte auch nie wieder über diese Begegnung.
Darüber habe ich mir tatsächlich in dem Moment gar keinen Kopf gemacht.
Ich weiß es nicht. Wenn es ein so beliebter Spot ist und viele reden ja auch darüber, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Weiß ich nicht, also es ging mir auch eher gar nicht darum, dass diese Person mich dann nackt sieht, sondern eher, dass man dieses, das so zwischen sich hat, wie geht man mit dieser Person dann um, weißt du?
Stell dir mal vor, das ist jemand aus dem Büro.
Ja, und dann begegnest du dich so und dann sagst du dann, hallo? Redest du dann kurz so?
Hi, schöne Brüste.
Ja. Also wirklich, das ist doch eine ganz, ganz weirde Situation.
Ja, ja.
Und das würde ich halt gar nicht machen wollen. Also wenn ich mal irgendwann Sauna-, Eisbad-Gänger wäre, dann würde ich mir das zu Hause machen. Dann würde ich mir eine Sauna zu Hause bauen. Da gibt es ja auch irgendwie so kleinere Dinger, die man sich bauen kann. Wenn dann so, aber nicht öffentlich. Ich glaube, das wäre auf Dauer für mich keine Lösung.
Weiß ich nicht. Mir war es jetzt an dem Tag irgendwie, also darüber habe ich gerade nicht groß nachgedacht, so nach dem Motto, was passiert, wenn man jetzt hier jemanden...
Ja, ist dann
natürlich... Also das muss ich tatsächlich auch sagen, es waren wirklich wenig in unserem Alter da.
Es ist auch eher... Also
im Saunabereich.
Ich habe das Gefühl, es gibt so ein bestimmtes Alter, ab dem es aber nicht mehr juckt.
Ja.
Ab dem Alter ist es egal, ob du da nackt rumläufst oder nicht.
Außerdem habe ich gemerkt, dass... Also da sind ja wirklich Leute, die für die Saunen wirklich ein Hobby ist.
Ja.
Und die auch, und dann sitzen die in der Sauna und unterhalten sich unter unterschiedliche Spots und irgendwie finde ich, dass Saunen ein ganz merkwürdiges Hobby ist.
Ja, es gibt ja wirklich Enthusiasten, die dann wirklich sagen, okay, wo kriege ich die meiste Hitze ab, wie lange hältst du es durch, trainieren das ja so.
Ja, richtig. Also die auch unterschiedliche, also wie wir jetzt unterschiedliche Golfplätze bespielen, so gehen die an und fahren die an unterschiedliche Orte, um dort zu saunen.
Ja, ja.
Und also irgendwie finde ich diese Konnotation halt so weird zu sagen, ja, mein Hobby ist es, überall in Deutschland mit anderen Menschen nackt in einem Holzschuppen zu sitzen und zu schwitzen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ist irgendwie ein weirdes Hobby an sich, jedem das sein, ne? Saunen soll ja unglaublich gesund sein. Allgemein hohe Extremtemperaturen zu trainieren, ist ja im Grunde eine gute Nummer für deinen Körper. Besonders der Kontrast. Das ist ein gutes Training für dein
Ja, wenn man es richtig macht. Ich habe vor 2 Tagen habe ich einen Fehler gemacht.
Fehler?
Ja, kann ich nie empfehlen. Und zwar, was ich aktuell mache, ist, wenn ich im Gym war und trainiert habe, danach duschen gehe, dann mache ich auf die letzten Minute nochmal eiskalt.
Ja.
Ne, das soll ja angeblich für die Muskeln richtig gut sein, weil die nochmal krass durchblutet werden und so weiter und so fort. Oh Leute, ich kann euch sagen, atmet vernünftig. Weil was ich gemacht habe ist, also es ist ja smart, dann durch die Nase einzuatmen und durch den Mund langsam gleichmäßig auszuatmen.
Du musst deine Atmung kontrollieren.
Ich habe es andersrum gemacht. Ich habe in dem Moment voll die kalte Luft reingezogen und dadurch hat sich meine Lunge verkrampft und ich habe einen asthmatischen Anfall gekriegt.
What?
Also zum Glück nicht so doll, wie ich es schon mal hatte. Also ich habe ja so ein Spray, weil ich einmal so einen Anfall hatte.
Aber das hat dann geholfen, das Spray.
Ja, ich hatte es an dem Tag auch glücklicherweise dabei, weil ich bin keiner, der regelmäßig irgendwie Probleme mit Asthma hat oder so, habe ich nie. So, deswegen fand ich auch das Ganze ein bisschen affig, dass sie mir jetzt so ein Spray angedreht hatten und so
Machen
weiter.
Machen die bei jedem, der nur leichte Anzeichen von einer Verkleidung
hat? Ja, also ich hatte ja einmal den Fall, dass ich bei mir hier einen Anfall hatte und dann den Krankenwagen gerufen habe, weil ich keine Luft gekriegt habe. Und ja. Die haben mich dann mitgenommen und dann habe ich ein Medikament gekriegt, was die Lunge entspannt und habe halt diesen Sprayer gekriegt. Weil ich habe ja auch Tierhaarallergie und so ein Shit.
Ja, ja.
Deswegen hatten die darauf irgendwie Verdacht. Aber ich habe das sonst, seitdem habe ich das nie wieder gehabt. So, deswegen nehme ich das auch mit diesem Spray nicht so ernst. Aber ich hatte es irgendwie in meiner Sporttasche dabei, zufällig. Und da war ich echt froh, dass ich das dabei hatte.
Ja.
Weil meine Lunge durch diese plötzlich eintretende Kälte völlig überfordert war.
Ja.
Und auf der einen Seite habe ich mich in dem Moment dafür ultra gehasst, weil ich gedacht habe, wie dumm. Aber auf der anderen Seite, es wurde halt plötzlich kalt und dann bist du halt erstmal so, ne, da musst du halt echt aufpassen, dass
ja,
du.
Du darfst, du musst halt deine Atmung kontrollieren, du musst probieren, möglichst entspannt zu atmen. Ist schon krass, aber ja, also damit muss man auf jeden Fall aufpassen.
Ja, genau, also ja. Auf der einen Seite habe ich echt gedacht, also wie dumm bist du eigentlich? Auf der anderen Seite fand ich es aus einer entrückten Perspektive sehr interessant, wie mein Körper reagiert hat.
Ja.
Ich habe einen Instant-Schnupfen gekriegt.
Echt?
Das war richtig wild. Ja. Das war richtig wild. Ich habe gemerkt, ich habe leichte Atemprobleme. Ich habe angefangen zu husten, wie blöd. Dann habe ich zweimal mein Spray benutzt, dann ging es wieder einigermaßen, aber ich habe es halt schon, davon hatte ich den restlichen Tag was.
Ja.
Und dann saß ich im Auto und in dem Moment fing meine Nase an zu laufen. Wie blöd.
Krass.
Ich habe zwei Packung Taschentücher auf dem Weg nach Hause leer gerotzt.
Alter.
So, also, weil ich mir auch gedacht habe, okay, dadurch versucht der Körper ja irgendwie deine Atemwege auch zu schützen, indem er wärmenden Schleim produziert, sozusagen.
Ja, es ist ja auch tatsächlich, ich fand das immer wieder so spannend. Ich habe immer gedacht, ja, Nasenatmung, Mundatmung ist eigentlich der gleiche Abwasch, ne? Aber es ist ein gigantischer Unterschied für deine Gesundheit, ob du durch die Nase atmest oder durch den Mund atmest.
Ja.
Ich muss das schmerzlich an meinem eigenen Körper erleben, weil ich war immer jemand, der viel durch den Mund geatmet hat. Und das hat mir dann teilweise auch Probleme gemacht. Besonders wenn du mit offenem Mund schläfst und sowas. Das macht dir trockenen Hals, wenn du viel nachts trinken musst und solche Sachen, ne?
Ja.
Das kann dir richtig viele Probleme machen. Und es ist halt wirklich nachgewiesen, dass du echt 90% der Zeit durch die Nase atmen solltest, weil die Nase halt auch so viele Effekte hat, die halt die Luft quasi filtern, in Anführungszeichen.
Ja, habe ich auch schon gehört, dass viele Menschen, ohne es zu wissen, falsch atmen. Und dazu, es gibt sogar ein Buch, das habe ich jetzt hier auf meiner Liste. Ich habe ja so eine ganz tolle Liste mit Büchern, die ich unbedingt mal lesen möchte. Ich habe aber noch so viele bei mir im Regal stehen, deswegen ist es irgendwie unbefriedigend, so die Liste wächst und wächst, aber ich habe bis Ewigkeiten kein Buch mehr gekauft, weil ich selber noch so viele habe, die ich lesen will. Und zwar heißt es das große Buch vom Schla, nee, das ist das von Matthew Walker, sondern Breathe heißt das, von James Nestor. So, mit dem Untertitel Neues Wissen über die vergessene Kunst des Atmens. So, also ich hatte mal irgendwann ein Interview mit dem gesehen, wo das Buch halt vorgestellt wurde. Und da hat er auch gesagt, dass es eigentlich so diese bewusste Art und Weise zu atmen, dass das verloren gegangen ist. Und ich meine auch heute in so einer, das denkt man immer ja gar nicht, aber wir sind ja eine unfassbar gestresste Gesellschaft. Und wenn du gestresst bist, dann wirkt sich das ja auch auf deine Atmung aus.
Mhm.
So, also dieses schnelle, hektische, das begünstigt das ja auch, ne? Also wenn du unter Stress stehst und schnell atmest, dann bist du durch deine eigene Atmung noch gestresster.
Ja.
Weil du anfängst, ruhig und langsam zu atmen, bringst du dich ja auch selber runter. Übrigens, sehr interessante Atemtechnik, von der ich mal gelesen habe, von Dr. Volker Busch, das ist ein Psychologe, und hat auch irgendwie einen ganz guten Podcast. Glaube ich mal, diese Atemtechnik gesagt, nicht durch die Nase ein und lange durch den Mund wieder aus, sondern stockend durch den Mund wieder auszuatmen.
Okay, und wofür dann?
Das beruhigt. Das beruhigt deutlich mehr.
Ach,
und
so,
das habe ich
ja,
schon mal
ja
ausprobiert und es funktioniert. Tatsächlich.
Ja, es gibt so
lange
viele Atemtechniken, die halt wirklich so einen riesigen Effekt auf deine Stimmung haben.
Ja.
Die Atmung beeinflusst das ja direkt. Das ist ja nicht so, dass du nur durch Stress anfängst, anders zu atmen, sondern durch anders zu atmen reduzierst du oder steigerst du Stress. Du kannst ja auch durch bestimmte Atemtechniken deinen Adrenalinausstoß regulieren, dass du mehr Adrenalin ausstößt. Das sind so ganz kurze Atemzüge, wenn du da ganz viele kurze Atemzüge
ziehst. Ja, dadurch bringst du dich ja aktiv wieder in Stress, ne? Also das ist ja, Das ist ja genau das.
Das ist eine Technik, die zum Beispiel, jetzt im Golf, vielleicht ein bisschen nischig, aber Long Drive Leute machen im Golf oder andere Athleten wahrscheinlich auch, um quasi ihr System hochzufahren und quasi noch ein bisschen mehr Adrenalin reinzupumpen, bevor sie einen unglaublich langen Schlag hauen wollen und möglichst viel Energie-Output haben wollen. Machen ja ganz viele Sportler das so.
Ja,
das macht ist halt ja, so eine Technik.
Das macht ja körperlich Sinn, ne? Wenn du, du hast Stress und du atmest schnell. Du willst dich runterbringen, dann atmest du langsamer. Wenn du deinen Körper aktivieren willst, atmest du schneller. Das bedingt sich ja, macht Sinn.
Ich finde es aber witzig, dass das irgendwie in beiden Richtungen wirkt, ne? Wenn du halt unter Strom stehst, Adrenalin ausstößt, dann fängst du an so zu atmen. Aber auch andersrum, wenn du so anfängst zu atmen, stößt du Adrenalin aus. Dass
ja
es in beiden Richtungen funktioniert, finde ich irgendwie spannend.
Ja, das sind halt beide Reize, die halt irgendwie einander bedingen dann irgendwie. Dass der Körper sagt, jetzt haben wir das eine, dann muss das andere, dann müssen wir das andere aktivieren. Das ist irgendwie, ja, es ist ulkig. Ich muss mal eben die Frage stellen, die ich immer gerne stelle. Wie lange haben wir
schon? Wir haben 59 Minuten. Ich glaube, das ist ein guter Up-Rapper hier so langsam.
Komm, ja,
mal langsam
auf jeden Fall.
Eine solide Stunde durchballern.
Eine solide Stunde haben wir jetzt durchgeschnackt, ohne großes Thema und doch irgendwie mit Thema. Ich würde am Schluss noch einmal ganz kurz für ein Buch Werbung machen wollen. Ich weiß nicht, hast du, du hast wahrscheinlich auch in letzter Zeit nicht viel Zeit gehabt zu lesen. Ne?
Ich habe gar nichts anderes gemacht, also ja.
Ja, ich habe dadurch, dass ich ja jetzt häufig so lange zur Arbeit und wieder zurückfahre, und eine ziemlich lange Zeit im Bus sitze, habe ich mir das jetzt, habe ich das ganz gut dafür nutzen können, mal ein bisschen zu lesen. Und zwar, das hatte ich in unserer letzten Folge schon angeteasert, dieses Buch Goldkinder, ne, über die Welt des Vermögens. Und ich muss dazu sagen, ich hatte bis dato nur das erste Kapitel gelesen und deswegen zu dem Zeitpunkt gedacht, dass es um das Thema reiche Menschen geht. Tut es mir aber gar nicht, sondern dieses Buch, ein fantastisches Buch, das ich sehr empfehlen kann, geht um den Begriff des Vermögens im Allgemeinen.
Den Begriff des Vermögens im Allgemeinen, okay, was heißt
weil,
das genau?
Weil, wenn du an das Wort Vermögen denkst, denkst du ja erstmal an Geld, ne?
Ja, und an sachliche Reichtümer auch natürlich.
Genau, aber Vermögen hat ja auch noch einen anderen Begriff, und zwar, was vermagst du zu tun? Es geht weniger um dieses, sondern um den Begriff im Allgemeinen, und zwar im Sinne von Potenzial. Das Vermögen einer Gesellschaft, das Vermögen eines einzelnen Menschen.
Ja.
Und da zieht er erstens auch eine ziemlich klare Grenze zwischen vermögenden Menschen und reichen Menschen.
Es ist ja auch ein Riesenunterschied, da wird ja auch häufiger drüber gesprochen, du kannst so reich sein, wie du möchtest. Wenn du keine Freizeit hast und keine Freiheit hast, das zu gestalten, deine Zeit zu gestalten, bist du nicht vermögend wahrscheinlich. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, ne?
Ja, also das sagt er am Ende tatsächlich auch, dass das eine der ultimativen Vermögensleistungen sozusagen ist, dir deine Zeit einteilen zu können. Aber es geht auch darum, dass Menschen, die einen Riesenhaufen Kohle angesammelt haben und dieses Geld aber nicht nutzen, gut nutzen, im Sinne von der Gesellschaft was zurückzugeben, dann sind das reiche Menschen, aber in seinem Sinne keine vermögenden Menschen.
Ah,
und
okay,
er hat mal das Gleichnis gezogen, dass, oder er zieht in diesem Buch ein Gleichnis, das mir im Gedächtnis geblieben ist, und zwar, ob es jetzt um einen armen Jungen geht oder um armes Kind zum Beispiel, das aufgrund der instabilen Verhältnisse, in denen er aufwächst, in so einem Drittland zum Beispiel oder so, in einem absoluten Entwicklungsland und keine Möglichkeit hat, sein Potenzial, sein Vermögen auszuschöpfen, weil das seine Lebenssituation nicht hergibt, dass er keine Bildung in Anspruch nehmen kann und so weiter, dann ist das, oder ob es um das Kind einer reichen Familie geht, der nur das Familiengeld verballert und nichts damit Produktives anzufangen weiß, dass er da keinen Unterschied zwischen der Verschwendung des Vermögens sieht. Weil es beides verschwendete Potenziale sind.
Ja.
Mit dem kleinen Unterschied, dass das Kind aus armen Verhältnissen dagegen oft aktiv nichts tun kann.
Ja, genau.
Deswegen ist es eigentlich noch von Seiten des reichen Kindes viel schlimmer, weil es die Möglichkeit hätte und es einfach nicht tut. Und jetzt, also auch da zieht er gesellschaftlich auch zum Beispiel das Vermögen des Alters zum Beispiel. Dass wir gerade in Deutschland die Situation haben, dass wir, und ich meine, das Buch ist von 2007 und es hat Meinung nach immer noch eine riesen Bedeutung für heute.
Ich liebe so zeitlose Bücher, wo du halt quasi das auf jede Zeit anwenden kannst und dann immer geschockt bist, wie alt das ist. Fand ich auch bei Wie man Freunde gewinnt. Wie alt dieses Buch ist? Das ist 1940 oder sowas? Irgendwie oder noch älter? Weiß ich gar nicht. Es ist uralt, das Buch.
Das weiß ich tatsächlich nicht, weil das Buch habe ich nie gelesen.
Also Dale Carnegie, Wie man Freunde gewinnt, auch uralter Schinken und heute immer noch relevant. Und du findest immer noch viel darin wieder.
Ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass es, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt bei Wie man Freunde gewinnt ist, aber das klingt ja immer wie so ein Buch, was so ein individuelles Ding ist.
Das Genera, da geht es auch viel um geschäftliche Beziehungen und wie Menschen allgemein ticken.
Mhm.
Da geht es auch, also es geht allgemein um menschliche Natur in der Hinsicht.
Ja, also ja, das ist ja gar nicht großartig veränderlich. So bei ihm, er ist halt Soziologe, ne?
Ja.
Und gerade solche soziologischen Phänomene, gesellschaftlichen Phänomene, dass das sowas zeitlos bleibt, das ist halt, finde ich, auf der einen Seite eine ganz große Kunst und auf der anderen Seite ein gigantisches Armutszeugnis, wenn du mal überlegst, dass diese Probleme bis heute nicht gelöst sind, sondern teilweise sogar noch verschlimmert sind.
Ja, das Ding ist, soziologische Probleme sind auch teilweise einfach menschlicher Natur beschuldet, ne? Also.
Ja, natürlich. Also gerade
da kannst du da nicht viel gegen machen, weil Menschen sind immer noch Menschen und in den letzten 20, 30, 40, 100, 200 Jahren ist nichts passiert bei den Menschen.
Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, worüber wir sprechen, ne? Also wenn es jetzt darum geht, gegen die menschliche Natur irgendwie anzukämpfen, ist das natürlich stellenweise ein Kampf gegen Windmühlen. Aber wir reden jetzt von Sachen, von Dingen, wenn wir zum Beispiel über Demografie sprechen, über dieses Vermögen des Alterns, was man mit, dass alte Menschen in Rente geschickt werden und dann versauern die da so vor sich hin.
Ja. Ja,
auch gerade Thema Einsamkeit und sowas, dass das alles, dass in diesen älteren Menschen so viel Potenzial und so viel Vermögen steckt, was wir ungenutzt lassen. Ne?
Ja, besonders, das sind ja so große Köpfe manchmal, die dann einfach komplett in irgendeinem Altenheim versauern und dann überhaupt nichts mehr für die Gesellschaft tun könnten.
Genau.
Und werden einfach aufs Abstellgleis gepackt und keiner interagiert mehr mit denen.
Ja.
Ja.
So, genau. Und also das ist, und da sagt er halt auch zum Beispiel, man muss diese Leute ja nicht weiter zum Arbeiten zwingen, indem man das Rentenalter einfach nach oben verlegt, sondern dass man sagt, ab da ist es dann keine Arbeit mehr, sondern dann halt was Lebenserfüllendes, dass die Leute beispielsweise, hatten wir auch schon mal in der Uni die Diskussion, so dass du diese älteren Leute praktisch als, ich in Anführungsstrichen, irgendwie Berater da behältst, irgendwie, weil die sich auskennen mit dem, mit Geschäftsprozessen und wie das läuft, dass da neue Leute mitgeschult werden, alles, also im Grunde genommen, dass dieses Potenzial, was wir im Alter haben und gerade bei einer Alterspyramide, die langsam immer mehr aussieht wie ein Baum, dass das eine Riesenverschwendung ist und das ist sowas zum Beispiel, sowas ließe sich politisch ja lösen. So, das
ja,
hat
ja so, ja, dass man irgendwie auch eine Vergütung für die dann macht, sodass die dann halt ihre Rente quasi aufstocken können mit dann einer beratenden Tätigkeit im Unternehmen, wo sie nicht viel arbeiten müssen, wo sie halt gefördert halt da das Ganze dann zur Rate gezogen werden bei großen Entscheidungen oder sowas.
Ja, also das wäre jetzt nochmal ein Thema für sich. Ich hätte auch tatsächlich Lust, so dieses Buch nochmal mit dir durchzuquatschen, vielleicht nochmal in einer separaten Folge irgendwann.
Ja, gerne.
Und dass wir da vielleicht mal so irgendwie so ein bisschen drüber sprechen, weil da geht es auch noch um viel, viel mehr. Auch ums Bildungssystem ging es dabei zum Beispiel. Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Also ganz allgemein halt dieses Thema Vermögen im Sinne von, wie viel Potenzial hat ein Mensch, wie viel Potenzial steckt in einer Gesellschaft. So.
Ja, ja.
Und deswegen sind für ihn hochvermögende Leute, zum Beispiel auch Bill Gates zum Beispiel, die mit dem Geld, was er verdient, unglaublich viel anstößt und komplett ruhelos ist und immer weiter investiert mit diesem Geld in die Gesellschaft und für gute Sachen. Und ich kann das Buch nur ans Herz legen. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, als ich das Buch angefangen habe, aber ich habe das jetzt vergleichsweise auch schnell durchgelesen. Es hat mir echt gut gefallen. Er hat echt ein paar super Ideen und die er damit einbringt, die einem echt zum Nachdenken bringen und sich damit auseinanderzusetzen, kann einfach nicht falsch sein. Und ich finde, wenn du Bock drauf hast, würde ich das Buch nochmal irgendwie in einer anderen Folge nochmal mit dir besprechen wollen.
Wird auf jeden Fall in die Themenliste aufgenommen. Wir haben ja noch einige Themen vor uns. Also
ja, ich hatte auch noch.
Wir werden auf jeden Fall nochmal über KI sprechen.
Ja, da habe ich auch große Lust zu.
Da haben wir irgendwie ganz coolerweise jetzt von dir eine Perspektive, so eher aus der Unternehmenssicht, wie Tools genutzt werden können auf Unternehmensebenen.
Ja.
Und von mir ist dann ja eher so die ganze technische Entwicklung,
aus der Entwicklungsperspektive
raus, wo wir da gerade stehen. Auch ganz ehrlich, AI als Buzzword, wie mir das teilweise auf den Sack geht, aber darüber reden wir auch nochmal drüber. Weil wenn du drüber nachdenkst, ist das, was sie teilweise jetzt als irgendwelche neuen KI-Innovationen bezeichnen, schon seit Jahren überall vorhanden.
Ja, ja, genau. Und vor allem, wenn du auch mal überlegst, dass wir jetzt alle, oh mein Gott, generative AI, das ist ja so cool, das ist die Zukunft. Und im Silicon Valley sind die schon 30 Jahre weiter. Ja. Das kommt ja jetzt erstmal alles bei uns an.
Erstmal besonders auch die ganzen, alles, was um Bilderkennung und sowas geht. Die ersten Paper dazu sind schon so viele Jahre zurück, die ersten Entwicklungen in der Richtung, die ganzen.
Ich meine, wie alt ist der Turing-Test? Der ist auch aus den 70ern oder sowas, ne?
Also Machine Learning geht schon so weit zurück im Allgemeinen. Und AI, wir sprechen ja meistens von generativer AI, aber selbst das ist schon, Transformer-Modelle sind auch schon lange da. Also Transformer-Modelle sind der Ursprung von den generativen KIs wie ChatGPT und DALL-E und sowas. Aber allgemein finde ich irgendwie so, es wurde auch nie drüber geredet, als die ganzen Bilderkennungssachen, die Google nutzt, um irgendwie Bilder zu sortieren und sowas, oder Apple ja auch.
Ja.
Die haben ja auch Bilderkennung und Personenerkennung da drin und sowas. Das ist auch alles KI, was jetzt irgendwie neu überall verkauft wird. Und dann wird überall das Buzzword KI raufgehauen. Ich meine, beim Golf, selbst auf Driver steht jetzt irgendwelche AI-Sachen, dass sie irgendwas mit AI
machen. Ja, natürlich, das ist natürlich ein Marketing-Ding auch, ne? Weil die jetzt gemerkt haben, mit AI kann der Durchschnittsbürger jetzt auf einmal was anfangen, deswegen knallen sie es überall drauf, das ist ein Marketing-Gag. Mehr ist es nicht.
Es ist wichtig, es ist powerful, aber es ist nicht neu. So, das ist das Ding.
Werden wir alles nochmal in der
separaten
Folge.
Können wir auf jeden Fall in der Folge
nochmal
machen.
Genau, ja. Ich wollte ja mit dir auch nochmal über Trends sprechen im Rahmen, dadurch, dass ich jetzt über die letzten Woche viele Dossiers so aus Research-Zwecken lesen musste. Viele interessante Sachen dabei, die ich gerne mal mit dir durchschnacken würde. Und ich hatte auch nochmal das Thema, erstens nochmal so Humor und Heiterkeit, fand ich nochmal ganz gut. Und was mir neulich eingefallen ist, was ich auch wahnsinnig spannend finde, ist das Thema Angst vor dem Tod.
Ja, auf jeden Fall.
Also, eine Menge spannende Sachen, die wir noch durchschnacken wollen. Wir müssen jetzt nochmal gucken, wann wir das nächste Mal über den Äther gehen können. Über den Äther gehen können, wann wir das nächste Mal eure Ohrmuscheln erreichen. Wir können noch nichts Genaues versprechen, weil wir da heute ja nur einmal Zwischenbilanz gezogen haben. Aber das Thema, dass wir viel zu tun haben, ist natürlich nach wie vor präsent.
Mhm.
Ich würde nach wie vor erstmal bei Anfang März bleiben. Wir informieren euch aber selbstverständlich vorher nochmal.
Exakt.
Dann, liebe Freunde der Sonne, ich hoffe, euch hat die heutige Folge genauso gefallen wie mir. Lenny, es war mir ein innerliches ach fuck, ich wünschte, ich hätte das flüssiger über die Bühne gebracht. Ein innerliches Banknotenzählen.
Banknotenzählen? Über Goldkinder oder was?
Ein innerliches Banknotenzählen mit dir heute einfach mal so locker flockig aus der Hüfte zu sabbeln. Und dann bleibt für mich nur noch zu sagen, Leute, take care und haut rein. Den letzten Satz des Abends überlasse ich wie immer dir, Lenny.
Schließe ich mit einer Verabschiedung, die ich ein Kollege von mir unironisch immer wieder zu mir sagt, und ich bin immer irritiert, wenn er das zu mir sagt. Also die Ohren steif.